Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus, wünsche ich euch von Herzen. Du hast sicherlich schon von Stephanus gehört. Stephanus, das war ein Mann, der einen hervorragenden Ruf unter den Menschen genoss. In seinem Leben konnte man sehen, dass der Heilige Geist in ihm wohnt und die Früchte kamen nach außen. Und der Heilige Geist bestimmte das Leben von Stephanus, ein vorbildlicher Christ. Er wird deshalb zum Diakon in der ersten Gemeinde in Jerusalem berufen. Und Stephanus, er war ein sehr mutiger Mann. Er scheute keine Konfrontation. Er ging in die Synagogen an alle Orte und verkündigte Christus. Sein Dienst, er war begleitet von Wundern und Zeichen. Gott bestätigte die Botschaft von Stephanus. Und das hat auf großen Widerstand gestoßen in der jüdischen Gesellschaft. Doch seine Gegner kommen im Gespräch, in der Diskussion, in der Argumentation nicht gegen Stephanus an, weil der Heilige Geist in Stephanus wirkt und seine Worte bekräftigt und ihnen Kraft verleiht, sodass die Leute in der Argumentation in der Synagoge nicht gegen Stephanus bestätigen können. Und so wählen sie einen anderen Weg, um ihn loszuwerden, indem sie ihn verleumden. Und sie verbreiten das Gerücht, dass Stephanus gegen Mose und Gott gelästert habe. Konkret soll Stephanus gesagt haben, Jesus, der Nazarener, wird den Tempel in Jerusalem zerstören und er wird die Gebräuche ändern, die Mose von Gott empfangen hat. Daraufhin darf sich Stephanus vor dem Hohen Rat verteidigen. Er wird dahin geschlürft geschleift und darf sich verteidigen. Und seine Verteidigungsrede ist ein Umriss der Geschichte Gottes mit Israel. Angefangen bei Abraham über Mose und dann bis zu David. Eine Geschichte von Treue und Untreue. Der Treue Gottes und der Untreue Israels. Eine Geschichte von Gottes Gegenwart und Israels Gottesferne. Und sein Bericht endet mit folgenden Worten in Apostelgeschichte 7. Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Ja, die abschließende Anklage von Stephanus an das ungläubige Israel ist, was nützt euch ein Tempel, den ihr mit euren Händen erbaut habt, wenn euer Leben zeigt, dass Gott euch nichts wert ist und ihr Gottes Wort und seine Offenbarung völlig verachtet? Eure Vorfahren, eure Väter haben alle Botschafter Gottes ermordet. Und ihr seid jetzt in dieser Generation zu Mördern des Gerechten, die Mörder von Jesus Christus geworden. Ihr wirft mir, Stephanus, vor, dass ich das Gesetz Mose, dass ich sage, dass das Gesetz Mose abgeändert wird. Ihr dagegen ehrt das Gesetz von Mose gar nicht. Ihr haltet es nicht. Es ist euch nichts wert. Daraufhin steinigen sie Stephanus. Und er wird zum ersten Märtyrer dieser jungen Gemeinde. Und wir wissen, dass in seinem Sterben Stephanus für seine Mörder betet. Stephanus, er stirbt für das Evangelium, für die gute Nachricht. Und das ist das Tragische. Es ist eigentlich eine gute Nachricht für diese Menschen, denen er das sagt. Und sie töten ihn. Diese gute Botschaft von Jesus Christus, der für uns in den Tod geht, damit wir nicht sterben müssen und Gemeinschaft mit unserem Gott haben, mit ihm versöhnt sind und mit ihm leben dürfen. Die junge Gemeinde veranstaltet eine große Trauerfeier für Stephanus und aber anschließend, angetrieben von einem gewissen Paulus, entsteht eine große Verfolgung der Gemeinde, der Christen. Sie müssen Jerusalem verlassen und daraus aber wächst etwas Gewaltiges, eine weltweite Mission der Heiden, die zu Gott finden. In unserem Predigtext, es ist nicht jetzt in Apostelgeschichte 7, sondern in Jesaja 66, ist ein Text, den Stephanus zitiert hat. Habt ihr wahrscheinlich an der Wand auch gerade gesehen, als ich es vorgelesen habe. Wird das Zitat in unserem Predigtext, wird dieses Zitat oder kommt dieses Zitat von Stephanus vor? Und wir werden heute entdecken und sehen und versuchen, einen Bogen zu spannen von der Botschaft des Jesaja in Kapitel 66 in unsere Zeit und wollen sehen, wie diese Worte von Jesaja mit dem Leben von Stephanus, der Gemeinde und der Weltmission zusammenhängen. Ich habe das Thema so überschrieben: gute Nachricht für Gottes Volk. Bevor wir Jesaja 66 lesen, beziehungsweise wir werden es abschnittsweise lesen, ein paar Informationen. Jesaja erwirkte so circa, ganz grob, 700 Jahre vor Christus, also man sagt so 720 bis vielleicht 680 oder 90, ich weiß es nicht genau, aber so ungefähr in den Dreh wirkte Jesaja. Und der Text, den wir heute lesen werden, richtet sich in erster Linie an gläubige Israeliten. Sie hatten die ganze Zeit über im ganzen Buch Jesaja eine harte Botschaft mithören müssen. Und zwar, dass Gott aufgrund fortwährender Sünde des Volkes Israel richten wird. Gott kündigt an, dass er Feinde schicken wird, die werden das Land zerstören, sie werden die Stadt Jerusalem verlieren, sie wird nicht mehr unter der Herrschaft der Israeliten sein, es wird sogar noch weitergehen, sie werden den Tempel verlieren. Und gerade für die Gläubigen ist das so eine schlimme Nachricht. Sie gehen so gerne an diesen Ort, wo sie Gott begegnen können, wo Gott ihnen so nah ist, in dem Tempel. Und Gott kündigt diese Gerichtsbotschaft an: Ihr werdet das Land, die heilige Stadt und den Tempel verlieren. Zudem sind sie gehasst und ausgestoßen, die Gläubigen, an die Jesaja seine Worte richtet. Wir werden gleich nochmal drauf eingehen. Sie sind gehasst und ausgestoßen von ihren Brüdern, die Gott nicht lieben. Verfolgt von den eigenen Geschwistern. Und so, in den letzten Kapiteln des Jesaja, Kapitel 65 und 66, was Daniel gerade auch schon gelesen hat, sehen wir eine Sicht Gottes, eine Vision, die Jesaja bekommt, eine Sicht Gottes, eine Vision Gottes auf das Ende der Welt, einen Blick darauf, dass Gott Israel wiederherstellen wird, ein Blick darauf, wie Israel zu einem wahren Gottesknecht Gottes wird, der Gottes Herrlichkeit in alle Welt trägt und alle Nationen nach Jerusalem bringt, die kommen und Gott anbeten. Es ist die Rede davon, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Nie wieder wird Jerusalem geschändet werden. Nie wieder wird Sünde diese Stadt bewohnen. Gott wird herrschen in Ewigkeit in seiner Stadt Zion, Jerusalem. Und wie das geschieht, das ist die gute Botschaft Gottes für sein Volk. Jetzt wollen wir den Text lesen und wir beginnen mit Vers 1 bis 6 mit der guten Botschaft: Gott nimmt Wohnung. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Wer einen Ochsen schächtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speiseopfer darbringt, ist wie einer, der Schweineblut opfert. Wer Weihrauch entzündet, ist wie einer, der einen Götzen verehrt. Sie alle erwählen ihre eigenen Wege und ihre Seele hat Wohlgefallen an ihren Gräueln. Darum will ich auch erwählen, was sie quält und über sie bringen, wovor ihnen graut. Denn als ich rief, gab mir niemand Antwort und als ich redete, wollten sie nicht hören, sondern taten, was böse ist in meinen Augen. Und erwählten, was mir nicht gefiel. Hört das Wort des Herrn, ihr, die er zittert vor seinem Wort. Es höhnen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen. Der Herr möge dich doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können. Aber sie werden sich schämen müssen. Eine Stimme des Getümmels erschallt von der Stadt her, eine Stimme aus dem Tempel. Das ist die Stimme des Herrn, der seinen Feinden bezahlt, was sie verdienen. Dieser Text wurde von den Israeliten gelesen, als sie sich im Exil in Babylon befanden. Und auch dann, als sie nach Jerusalem zurückkehrten, Und eine Frage würde sich stellen, wenn man nach Jerusalem zurückkehrt aus dem Exil, und zwar, was ist eigentlich mit einem Tempel in Jerusalem, unser ist zerstört worden? Wenn wir aus dem Exil zurückkehren, bauen wir den Tempel wieder auf? Und dann wird uns diese Antwort hier gegeben in Vers 1. Und es wird damit zum Ausdruck gebracht. Gott ist kein kleiner Himmelsvater oder eine kleine Mutter Erde, der man einfach ein Haus bauen kann. Der ganze Himmel und die ganze Erde sind Gottes Thron. Gott herrscht überall, Gott wohnt überall, er hat alles geschaffen. Wer kann einen mit Händen etwas machen, einem Gott, der spricht und die ganze Welt ins Leben ruft? Wer denkt, Gott ein Haus bauen zu können und Gott ihm dann etwas schuldig ist, Gott in ein Haus zu zwängen, damit man Gott für sich selbst dienstbar machen kann. Dort kann ich Gott greifen, dort kann ich hingehen, ich verrichte meinen Dienst und dann ist Gott schuldig, etwas für mich zu tun. Wer meint, Gott deshalb ein Haus bauen zu müssen, er soll es bleiben lassen. Das ist eine Warnung an alle, die sich im Exil befinden oder auch an die Rückkehrer. Es ist keine Absage an einen Tempel allgemein. Gott möchte unter seinem Volk wohnen, auf jeden Fall. Aber es ist eine Absage an toten Gottesdienst. Es ist eine Absage an einen magischen Kult. Was meine ich damit? Wenn die Praktiken, die Gott anordnet in seinem Gesetz, wie man sich ihm nahen soll, wie man Opfer darbringen soll, wie man zu ihm kommen soll und wie man ihn anbeten soll, wenn sie verwendet werden, um eigene Zwecke zu verfolgen, wenn man denkt, ich tue sie wie so ein magisches Werkzeug und dann ist Gott schuldig, mir etwas zu tun oder mir etwas zurückzugeben, ist es das schlimmste Übel, das man überhaupt tun kann. Dann ist das nur magischer Kult und vor Gott nichts wert. Wer zu Gott kommt mit einem unreinen Herzen, mit Sünden an seinen Händen und denkt, ich muss nur die richtigen Worte sprechen, die richtigen Taten nach außen hin tun, dann wird Gott mich annehmen müssen, dann ist Gott schuldig, mich zu segnen, der täuscht sich gewaltig. Bei diesem magischen Kult spricht Jesaja gleich noch, wie Gott auf so einen Gottesdienst blickt und wie er es vergleicht. Aber was wir hier sehen, Jesaja sagt, Gott richtet, wenn er auf die Erde schaut, Gottes Augen richten sich nicht danach, wo ist ein Tempel, wo ich wohnen kann, sondern Gottes Augen richten sich nach Menschen. Und Gott sucht nach Menschen. Wonach schaut Gott? Was wird uns gesagt? Gott schaut auf Demütige, Zerschlagene, auf Menschen, die vor Gottes Wort zittern. Und da nimmt Gott Wohnung. Da will Gott sein. Was bedeutet das? Demütig bedeutet, dass man eingesteht, ich kann Gott nichts bringen. Und ich kann ihn mir auch nicht schuldig machen. Ich kann Gott nicht ein Haus erbauen wie so einem Götzen und ihm irgendwas bringen und dann muss er mir was zurückgeben. Das ist ein Tauschgeschäft. Ich kann Gott nichts bringen. Ich kann Gott nichts bauen. Zerbrochenen Geistes spricht noch eine Stufe weiter davon, dass man eingesteht, nicht nur, dass ich Gott nichts bringen kann. Ich bin schuldig vor diesem Gott. Und habe den Tod verdient. Ich brauche Gnade und Erbarmen vor diesem Gott. Ich bin schuldig geworden an diesem Gott. Und zittern vor Gottes Wort bedeutet, Gottes Wort hat für diesen Menschen höchste Bedeutung und höchste Autorität. Gott möchte in Herzen der Menschen wohnen. Gott möchte seine ganze Schöpfung ausfüllen. In jedem Geschöpf möchte unser Gott wohnen unter seinem ganzen Volk. Und jeder Gottesdienst, der nicht ein Gottesdienst des reinen Herzens ist, ist Gott ein Greuel. Wie sehr ist das ein Greuel für Gott? Als Jesaja diese Worte geschrieben hat und die Israeliten es gehört haben, ich weiß nicht, was in ihnen vorgegangen ist, aber ich glaube, da sind Steine geflogen, als sie das gehört haben, was Jesaja da sagt. Jesaja sagt, ein Stier schächten, es sind alles Dinge, die im Gottesdienst geschehen, die er aufzählt, ein Stier schächten, ist genauso wie einen Menschen zu töten. Ein Schaf opfern ist wie einem Hund das Genick zu brechen. Speiseopfer darzubringen ist wie Schweineblut darzubringen. Weihrauch anzuzünden ist vor Gott ist das Gleiche, wie es einem Götzen darzubringen. Die Kategorien, in denen es hier genannt wird, ist dieser Gottesdienst, den sie bringen und den Jesaja hier anprangert oder in dieser Vision Gott sie anprangert, ist, dieser Gottesdienst ist so schlimm wie die schlimmste Sünde, wie Mord. Es ist so, dieser Gottesdienst ist vor Gott so unbedeutend, wie einem Hund das Genick zu brechen. Versteht mich jetzt richtig? Anderer Kontext, andere Zeit. Heute würden wir sagen, ganz schlimm, einem Hund das Genick zu brechen. In der damaligen Zeit ein Tier, das unrein war, nichts geachtet. Und dann ist die Aussage, ob du ein Schaf schächtest oder tötest vor Gott oder einem Hund das Genick brichst, was völlig unbedeutend ist, hat bei Gott die gleiche Bedeutung, ist vor Gott nicht annehmbar. Speiseopfer bringen ist wie Schweineblut zu bringen. Wir wissen, was es bedeutet, Schweine, die unreinen Tiere. Es ist dieses Opfer, ist vor Gott nicht annehmbar. Und dann das Letzte spricht von Abfall Gottes. Also Weihrauch könnte genauso einem Götzen geopfert werden. Gott sieht diesen Gottesdienst als Abfall. Das heißt, wenn wir mit einem Herzen kommen, das in Feindschaft zu Gott steht, und Gottesdienst spielen in einer gewissen Art und Weise, wir besuchen die Gottesdienste, wir lesen vielleicht in der Bibel und sind deshalb der Meinung, Gott ist uns etwas schuldig. Gott muss uns jetzt segnen. Gott muss mir zu Diensten sein. Ist die klare Antwort in diesem Text. Das ist nur noch magischer Kult und genauso viel wert wie Schweineblut darbringen, einem Hund das Genick brechen und alles andere, was hier in dem Text steht. Es ist eine Absage an einen Kult, wo man denkt, ich muss nur die richtigen Worte sprechen, wie so Magie, ja, wie so ein Zauberbuch. Dann ist Gott schuldig, etwas zu tun, dann wird Gott wirken, aber das Herz ist völlig fern von Gott. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch über den Kult, den wir auch in der Bibel finden, aber auch sagen, wer Gott mit seinen Lippen bekennt und bezeugt, dass er zu Gott gehört und Gottes Wort das höchste Gut für ihn ist, aber nicht teure Opfer in seinem Leben zeigt, bei dem ist es auch nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Und da sehen wir, hier kommt Glaube und diese kultische Handlung zusammen. Gott verurteilt nicht die kultische Handlung an sich. Gott hat geboten, dass man Opfer darbringen soll. Auch von uns neutestamentlichen Gläubigen fordert Gott Opfer. Ja, unser ganzes Leben fordert Gott von uns. Aber ohne ein Herz, das vor Gott zittert, das demütig ist und nach Gott sucht, ist jeder äußerliche Gottesdienst völlig sinnlos und ein Gräuel für Gott. Weil sie nicht auf Gott geachtet haben, hier spricht Gott ein Gericht über die Israeliten, die Gott nicht geachtet haben, die Gott genutzt haben, um ihren eigenen Zielen und Zwecken zu dienen. Und sie haben damit Gott angegriffen, entscheidet Gott jetzt auch etwas für sie zu erwählen, was diese Menschen quält. Sie haben etwas gewählt, was Gott gequält hat. Jetzt sagt Gott, jetzt werde ich in Gerechtigkeit mit ihnen verfahren. Ich wähle jetzt etwas, was sie quält. Und Gott wählt etwas und sagt, ihr werdet Schrecken erleben in eurem Leben. Und das ist etwas, was man auch heute noch als Realität betrachten kann. Menschen, die aufhören, Gott zu fürchten, da könnte man denken, die leben ab dem Zeitpunkt ein unbeschwertes Leben. Weil es gibt ja keine Autorität, aber die Realität ist, wer aufhört, Gott zu fürchten, beginnt alles zu fürchten. Die Furcht vor Gott treibt jede andere Furcht aus. Wo Gott nicht gefürchtet wird, wird alles andere gefürchtet. Und das sieht man noch hier, dass Gott es sagt, jetzt wird über sie all das kommen, wovor sie sich ängstigen. Ich werde alles auf sie kommen lassen. Dann sehen wir, wie grausam diese ungläubigen Menschen in Israel auch noch waren. Sie machen sich lustig über ihre gläubigen Brüder. In Vers 5, meine ich, sehen wir es. Genau, sie stoßen ihre Leute aus der Gesellschaft, ihre gläubigen Brüder. Und dann auch noch mit einem spöttischen Wort, du hältst ja so viel von Gott. Wir stoßen dich mal aus, mal gucken, wie Gott dich segnen will. Wir wollen uns freuen an deinem Segen. Voller Hohn und Spott über ihre Geschwister. Deshalb hören wir in Vers 6 Stimmen des Gerichts. Stimmen aus der Stadt und man weiß erst nicht, wo kommt das her? Und dann blickt man näher in diesen, es kommt aus dem Tempel, dort, wo sie ihre scheinbaren Opfer bringen, ihren magischen Kult. Und aus diesem Tempel hört man Gottes Gerichtswort. Er richtet die im falschen Gottesdienst zu ihm kommen. denke, dieses Gerichtswort an dieser Stelle ist auch für uns eine ernste Warnung und eine Frage für uns. Meinen wir es ernst mit der Nachfolge Gottes? Geht es uns darum, im Kern wirklich darum, diesen Gott von Herzen zu lieben und von ihm zu leben und für ihn zu leben? Oder geht es uns darum zu empfangen, dass Gott unseren Zielen und Zwecken nützt? Oder geht es uns wirklich darum, dass wir uns vor dem großen Gott gedemütigt haben und sagen, Herr, du bist der Schöpfer aller Dinge. Du hast das Recht auf mein Leben. Du bist herrlich und majestätisch und mein Leben gehört ganz dir. Demütig, zerbrochen, zitternd vor Gottes Wort. Vielleicht hast du selbst auch schon erlebt, dass Menschen sich lustig über dich gemacht haben, weil du Gott beim Wort nimmst, so wie die Israeliten es damals erleben mussten. Diese Gläubigen, dieser gläubige Überrest in Israel, die Gott beim Wort genommen haben. Vielleicht hast du es auch erlebt, wie sich über dich lächerlich gemacht wurde. Vielleicht sogar von solchen, die sich Christen nennen, nicht zu selten auch das, Menschen, die sich Christen nennen und sagen, und ihr nehmt das wörtlich, was Gott in seinem Wort sagt, ihr nehmt das ernst, was Gott sagt. Letztens bin ich über ein Forum gestoßen und ging es darum, wie lächerlich der christliche Glaube ist. Und im ersten Moment, ich war wirklich am Boden und das kann doch nicht wahr sein, wie Menschen über den christlichen Glauben und über unseren Gott denken. Auf der anderen Seite sind wir dann getröstet durch so ein Wort hier, wo wir viel Gericht sehen, aber auch diese Hoffnung. Gott verspricht, Gott wohnt bei denen, die ihn ernst nehmen. Die, wenn sie auf sein Wort schauen, zitternd davor stehen und sagen, Gott, du hast recht und dein Wort ist wahr. Und hier verspricht Gott, dass er dort Wohnung nimmt, wo Menschen vor seinem Wort zittern und sich vor Gott demütigen. Eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht. Gott nimmt Wohnung. Eine zweite gute Nachricht ist, dass Gott trösten wird. Vers 7 bis Vers 14. Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren. Bevor die Kindesnot sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Sollte ich bis zum Durchbruch bringen und doch nicht gebären lassen, spricht der Herr. Sollte ich, der ich gebären lasse, die Geburt verhindern, spricht dein Gott. Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt. Frohlockt, teilt nun auch ihre Freude mit ihr, ihr alle, die euch um sie betrübt habt. Indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knie liebkosen. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Wenn ihr dies seht, dann wird euer Herz sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie grünes Gras. So wird sich die Hand des Herrn zu erkennen geben an seinen Knechten, sein Zorn aber an seinen Feinden. Der Übergang in dem Text von Vers 6 zu Vers 7 an der Stelle ist, wenn Gott ein Gericht über Israel bringt und im Tempel so viele sterben, wo sollen dann bitteschön die ganzen Bewohner Jerusalems und die Einwohner Israels herkommen? Wenn Gott so ein großes Gericht bringt, wie wer wird überhaupt in dieser Stadt Jerusalem leben? Wer wird überhaupt Gott dienen? Wer wird mit Gott leben? Wo soll Gottes Volk herkommen, wenn alle im Aufstand gegen Gott sind? Wie ist das möglich? Der Gedanke ist hier, Gott ist in der Lage, in einem Moment eine ganze Nation, ein ganzes Volk an einem Tag zur Welt zu bringen. Ohne Anstrengung, ohne Schmerzen wird Freude zu denen kommen, die in Gottes neuem Jerusalem leben. Gott wird das neue Jerusalem gebären lassen, ohne Schmerzen und in einem Nu. Jetzt ist die Frage, wovon spricht Jesaja hier? Was ist damit gemeint, oder? Was ist in dieser Vision gemeint? Ich denke, es ist wahrscheinlich zu eng, wenn wir es auf einen ganz genauen Moment festnageln wollen, was damit gemeint ist, dass in einem Moment dieses Volk Gottes geboren wird. Wir müssen bedenken, diese Vision von Jesaja ist nicht in der Hinsicht so zeitlich komplett gestückelt und nacheinander in einer Reihenfolge, sondern Jesaja überblickt eine ganze Episode von dem Exil in Babylon bis zur Vollendung der Herrschaft Gottes. Also noch über unsere Zeit hinaus. Alles gestaucht in einer Vision von Jesaja. Und hier kommt einiges zusammen, was wir aus unserer heutigen Perspektive vielleicht ein bisschen noch weiter aufbröseln können und vielleicht noch ein bisschen deutlicher aufzeigen können, weil wir noch mehr Offenbarung haben. Aber denkt nochmal an Stephanus und an die erste Gemeinde, an das Pfingstereignis. Jesus Christus ist geboren worden, lebte ein kurzes Leben auf dieser Erde, starb für Sünder und steht wieder auf. Und dann innerhalb von wenigen Tagen, in einem Moment, geschieht dieses große Wunder in Jerusalem. Ein neues Volk, die Gemeinde Gottes, das Volk des neuen Bundes, erwacht zum Leben, plötzlich im Nu. Oder denkt an die Reformation. Wie die Welt im Dunkeln lebt und das Christentum in Religiosität aufgegangen ist an vielen Stellen. Das Evangelium ist verkehrt und im Vordergrund stehen wieder nur die kultischen Handlungen und die äußere Religion. Aber wie hat sich in so kurzer Zeit vieles gewandelt und Gott hat Aufbruch und wieder ein neues Volk gegeben, das Gott ehrt mit Lippen und Leben. Oder denkt an unsere Vollendung, an unsere Erlösung. In einem Moment wird Gott sein Volk, wird uns Gott alle erlösen. Und in einem Moment wird ein neues Volk auf einem neuen Himmel und einer neuen Erde Gott loben und für Gott leben in Ewigkeit. Gott wird Jerusalem gebären lassen. Es wird Kinder bekommen. Es wird Nachkommen haben. Gottes Stadt muss Einwohner haben und sie wird Einwohner haben. Gott hat dem Abraham die Verheißung einer großen Nation gegeben. Gott hat gesagt, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Und Gott erfüllt seine Verheißung. Gott erfüllt sein Wort. Gottes Volk wird triumphieren. Gottes Volk wird nicht ausgelöscht werden. Und in Israel werden nicht die Unterdrücker siegen, sondern Gott wird ein neues Volk schaffen, das Gott von Herzen dient. Ich möchte kurz eine Parallele schlagen ins Neue Testament, weil da wird etwas Ähnliches aufgegriffen, denke ich, in Galater 4. Ich lese es euch vor. Da heißt es, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einer von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaaks Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborene verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern die Freien. Das obere Jerusalem, das göttliche Jerusalem, wird nicht kinderlos bleiben. Das wahre Gottesvolk wird erstehen, gesammelt und gerettet. Gott wirkt das, Gott macht das. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wo wir es zeitlich einordnen, ich denke, Pfingsten ist ein großes Ereignis. Die Reformation könnte eins dieser Ereignisse sein und ganz am Ende die Vollendung, wo dieses ganze Volk in die Ewigkeit hineingeht. Gott verspricht hier dem Jesaja, dass aus Jerusalem ein Volk geboren wird. Und diese Geburt, sie muss zustande kommen, sie kann nicht verhindert werden. Und Gott sagt, meint ihr, wenn ich es an den Punkt gebracht habe, dass das Kind kurz vor dem Durchbruch steht, dann werde ich, der ich das eingeleitet habe und der das machen möchte, werde dann die Geburt abbrechen? Meint ihr das wirklich? Und Gott macht deutlich, nein, es muss dazu kommen, dass Gottes Volk an Gottes Ort und der Gottes Herrschaft lebt und sich an Gott freut. Das war wirklich ein hoffnungsvolles Wort für die gläubigen Juden, als sie das gehört haben. Sie haben Jahrhunderte erlebt, wo sie als der Überrest Israels gelitten haben unter der Sünde der Nation, unter der Verfolgung ihrer Brüder. Aber die Verfolger werden nicht triumphieren, sondern es wird ein neues Volk geboren werden. Und Gott macht Jerusalem zu einem Ort der Freude und des Segens für alle Gläubigen. Und wenn du vielleicht heute sorgenvoll auf deine Umwelt schaust und du denkst, wir verlieren doch hier unten. Wir als Gemeinde, wir verlieren doch hier unten. Es sieht doch nicht nach Sieg aus. Die Welt scheint so überstark zu sein, unsere Gesellschaft so verroht und so gottesfern. Wie können wir hier gewinnen? So ist Gottes Verheißung nochmal. Jerusalem wird gebären. Gott wird ein großes Volk hervorbringen. Gott sorgt dafür. Gott steht mit seinem Wort dafür. Du darfst auch wissen und erfahren, wenn du auch hier auf der Erde schlimmste Not und Leid erfährst, wird in der Ewigkeit dein Heimatort, das himmlische Jerusalem, ein Ort der Freude und des Friedens für dich sein. Und sie wird all deine Not ausfüllen und sie wird dich nähren und sättigen wie eine Mutter ihr Säugling. Und sie wird dich trösten wie eine Mutter ihren Mann oder ihren jungen Mann, ihren jungen Sohn. Hier heißt es denn, so spricht der Herr, sieh, ich will den Frieden zu ihr hinleiten, wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker, wie einen überfließenden Bach, und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen. Was für eine herrliche Nachricht, oder? Liebe Geschwister, viele halten die christliche Hoffnung für eine billige Vertröstung. Wenn wir in allen Dingen, die wir erleben, zum Beispiel selber keine Rache üben oder Verfolgung erleben um Christi Willen, haben wir immer diesen Blick auf die Ewigkeit und auf Gottes Gerechtigkeit und auch darauf, dass Gott am Ende alles gut machen wird. Und viele halten das für eine billige Vertröstung. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. Es sind zwei Männer und beide gehen ins Gefängnis. Und der eine, bevor er ins Gefängnis geht, kriegt die traurige, schlimme Botschaft, deine Frau und deine Kinder sind verstorben. Beide sind im Gefängnis und einer von beiden stirbt sehr schnell. Kurze Frage, was denkt ihr, wer von beiden wird wohl früher im Gefängnis sterben? Der eine, der erfahren hat, dass seine Frau und Kinder gestorben sind, oder der andere, der die Botschaft nicht erhalten hat? Was denkt ihr? Es stirbt derjenige, wo Frau und Kinder gestorben sind. Wieso? Weil er hoffnungslos ist. Der andere überlebt 10 Jahre im Gefängnis und kehrt zurück zu Frau und Kindern, weil er hoffnungsvoll die Zeit übersteht und ausharrt, weil er weiß, ich kehre zurück zu meinen Lieben, oder darauf hoffnungsvoll lebt. Viktor Frankl schreibt dazu eindrucksvoll in seinem Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen«: Der Mensch ist in der Lage, das Wie des Lebens zu ertragen, wenn er ein Warum hat. Der Mensch ist in der Lage, das Wie des Lebens zu ertragen, wenn er ein Warum hat. Die christliche Hoffnung hilft uns, mit der Gegenwart zurechtzukommen. Und liebe Geschwister, es lohnt sich, hier auf dieser Erde durchzuhalten, auch wenn wir scheinbar verlieren scheinen. Es lohnt sich, Gott beim Wort zu nehmen, noch viel mehr, wenn alles um uns dunkel erscheint. Und Gott verspricht, wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so werde ich euch trösten. Werdet ihr in Jerusalem getröstet werden. Die christliche Hoffnung ist keine billige Vertröstung, sondern Gott wird die Geburt des neuen Jerusalems vollbringen. Er hat es getan und er wird es vollbringen und zu Ende bringen. Und Gott verspricht dir, in der Ewigkeit wird er dich trösten, egal was du heute auch erlebst, sich trösten mit einem Trost, der unbeschreiblich ist, und die Bilder, die hier gebraucht werden, sind so herrlich, die einer Mutter, die ihr Kind tröstet. Die dritte gute Nachricht, Gott richtet, Vers 15 bis Vers 17. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten, und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein, die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und einer anderen nachlaufen, inmitten derer, welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen. Alle zusammen sollen sie weggerafft werden, spricht der Herr. Ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, dieser Text ist ein ständiger Wechsel zwischen Hoffnung und Gericht, Hoffnung und Gericht, Hoffnung und Gericht. Während Jerusalem ein großes Volk gebären wird, kommt großes Gericht über alle falschen Anbeter. Alle, die einen falschen Gottesdienst führen. Und bei der Sprache, die hier verwendet wird, bitte ich euch zu beachten, dass diese Vision im Rahmen alttestamentlicher Ordnung gesprochen ist. Was meine ich damit? Jesaja erblickt auf Gottes neue Schöpfung, aber noch ohne die Offenbarung, die wir im Neuen Testament haben. Das heißt, er sieht die Gestalt des neuen Bundes noch nicht vor Augen. Er sieht noch nicht, wie Gott die Erlösung vollbringen wird. Er sieht noch nicht die wahre Gestalt des Gottesdienstes und des Tempels und der Anbetung. Er spricht noch in der Sprache des Alten Testamentes, noch in der Sprache der Schatten. Das heißt, er spricht noch von buchstäblichen Opfern, während uns das Neue Testament deutlich macht, Jesus hat mit seinem Leben, das er gegeben hat, ein letztendliches Opfer gebracht und kein weiteres Opfer ist mehr notwendig. Es gibt kein weiteres Opfer eines Tieres oder eines Menschen, das Gott noch gefallen kann. Die Ordnung Gottes und Gottes Gebote sieht er noch als das Gesetz Mose. Er sieht noch nicht, dass Christus es ganz erfüllt hat und dass Christus seinem Volk ein neues Gebot und ein neues Gesetz gesehen hat. All das sieht Jesaja noch nicht. Das heißt, seine Sprache ist in der Sprache alttestamentlicher Ordnung. Um das in Praxis mal zu verdeutlichen. Wenn hier steht, oder anders gefragt, kommen Schweinefleischesser in den Himmel? Da ist ja die Frage hier an der Stelle, oder? Dann müssen wir nach alttestamentlicher Ordnung sagen, nein, nach neutestamentlicher Ordnung, ja. Was Gott hier zum Ausdruck bringen möchte, Gott wird die religiösen Menschen, die einen äußerlichen Gottesdienst vollführen, wird Gott genauso behandeln wie die schlimmsten Sünder, die Schweinefleisch essen, also aus alttestamentlicher Sicht, die Mäuse essen und wer weiß, was hier alles noch genannt wird. Wer sich einen eigenen Weg zu Gott aufrichtet und meint, Gott zu gefallen und Gott für sich selbst dienstbar zu machen, der geht in das gleiche Gericht wie größte Sünder. Und hier die Hoffnung im Text ist, Gott wird die Welt von all seinen Feinden befreien. Wir ergötzen uns nicht an diesem Anblick. Wir ergötzen uns nicht daran, dass die Gottlosen getötet sind. Wir wünschen uns nicht den Tod des Gottlosen herbei. Aber es ist eine harte Warnung Gottes zur Umkehr. Und auch eine Warnung an uns heute. Doch eine Warnung an dich heute, falls du in äußerer Religiosität gefangen bist und nicht mit deinem Herzen bei Gott bist und Gott von Herzen dienst. Gib das auf und leb eine reine, tiefe Beziehung mit deinem Gott, die möglich ist durch den Opfertod unseres Herrn Jesus Christus. Vierter Punkt, Gott rettet viele. Der letzte Abschnitt, Vers 18 bis 24. Ich aber kenne ihre Werke und Pläne. Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zusammenzubringen und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden zu den Heidenvölkern nach Tarsis, Pul und Lut, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Heidenvölkern dem Herrn als Opfergabe herbeibringen, auf Pferden und auf Wagen und in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr, gleich wie die Kinder Israels das Speiseopfer in einem reinen Gefäß zum Herrn, zum Haus des Herrn bringen. Und ich werde auch von ihnen welche als Priester und Leviten nehmen, spricht der Herr, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Ich möchte vorab sagen, dass es zu diesem Text gerade in den Versen 18 bis 20 sehr unterschiedliche Auslegungen gibt. Und ich habe heute nicht die Zeit, ich bin so knapp dran, die für euch alle auszubreiten und möchte es auch gar nicht tun. Ich möchte nur sagen, für einige dieser Positionen gibt es wirklich sehr gute Argumente. Aber ich denke, die Hauptbotschaft hier bleibt davon unberührt. Und zwar die Hauptbotschaft ist hier, Gott rettet sein Volk. Gott rettet sein Volk Und Gott wird bei seiner Rettung seines Volkes nicht nur bei Israel stehen bleiben, sondern sie bezieht die Rettung von Menschen aus allen Nationen und Sprachen mit ein. Das ist hier die Hauptbotschaft. Und was damit auch deutlich wird, Israel wird damit seinem Auftrag am Ende doch gerecht. Durch den wahren Gottesknecht, Jesus Christus, den wahren Israeliten, die Botschaft und Hoffnung für alle Nationen zu werden. Gott sammelt so und schafft so mit dem Abraham, wie er es versprochen hat, ein großes Volk. Eine weitere Botschaft, die wir hier auch noch sehen, ist, dass Gottes Volk ihm ohne Unterschied zwischen den Leuten, die sich jetzt in diesem neuen Gottesvolk dazugehören, ohne Unterschied Gott dienen werden. Gott kündigt an, in Vers 18, dass er ein Zeichen tun wird oder ein Zeichen aufrichten wird, je nach Übersetzung, das zur Mission aller Heidenvölker führen wird. Erste Frage, an wem wird dieses Zeichen vollzogen? Hier geht es ein bisschen auseinander, je nach Verständnis. Es ist entweder ein Zeichen an Israel oder ein Zeichen an den Nationen. Je nach Auslegung, wie gesagt, geht es auseinander. Was ist dieses Zeichen, das Gott aufrichten wird? Auch schwierig zu beantworten. Eine Möglichkeit ist, dass das Zeichen, das Gott aufrichtet, das Kreuz von Jesus Christus ist. Christus, der Erhöhte, für uns gestorben, für uns zur Sünde gemacht, mit der Botschaft, ist Rettung da in dem Lamm Gottes, das Gott dahin gibt. Ist Rettung da für jeden, für alle Nationen. Kommt, ihr seid eingeladen. Andere verstehen mit diesem Zeichen, das aufgerichtet wird, die Zerstörung Jerusalems, die dazu führt, dass gläubige Juden jetzt ausziehen und das Evangelium in der ganzen Welt verbreiten. Es gibt noch einige weitere Möglichkeiten. Doch wir sehen hier, das ist hier der Hauptpunkt, Gott trägt Sorge dafür, dass Israel seine Bestimmung erfüllt. Gott wollte von Anfang an, dass Israel zum Zeugnis für alle Nationen da sein soll und alle Nationen Gott kennen und alle mit Gott leben und alle Gott ehren. Und wir sehen, dass Gott hier zu seinem Ziel kommt. Abraham wird zum Segen für alle Nationen. Vers 19 bis 20 beschreibt, wie ich es verstehe. Wie gesagt, es gibt andere Sichtweisen, wir können nachher gerne darüber diskutieren. Wie das Evangelium ausgehend von jüdischen Christen in der ganzen Welt verkündigt wurde. Sie waren die ersten Missionare. Sie gehen überall hin, in die letzten Ecken, an alle fernen Orte, auf die letzten Inseln. Selbst zu den Leuten, die ihnen feindlich gesinnt sind, die den Bogen gespannt haben, sie scheuen sich nicht davor, weil sie Christus predigen, Christus verkünden und diese gute Botschaft der Herrlichkeit Gottes weiterbringen. Und dann rettet Gott viele Heiden durch diese Mission. Viele kommen zum Glauben. Und dann geschieht etwas Gewaltiges. Diese zum Glauben gekommenen Heiden, die in der Ferne von Gott gehört haben, kommen nach Jerusalem und beten an. Aber sie kommen nicht alleine, sondern sie bringen jemanden mit. Und zwar die abgefallenen Brüder. Ich verstehe es so, dass der Missionsauftrag ausgegangen ist aus Jerusalem. Gerade die jüdischen Gläubigen ausgegangen sind, das Evangelium auf der Erde verbreitet haben. Die Heiden geglaubt haben, viele Juden nicht geglaubt haben. Und am Ende wird sich's wandeln. Dann wird Gott unser Zeugnis gebrauchen, um auch aus den Israeliten viele wieder zum Glauben zu bringen. Das ist mein Verständnis von diesem Text. Wie gesagt, man kann ihn auch anders verstehen, kann man gerne darüber diskutieren. Aber ich denke, es ist auch das, was wir in Römer 9 bis 11 gelehrt bekommen von Paulus. Wie gesagt, das ist mein Verständnis, möchte ich gerne dazu sagen. Denk wieder daran, dass die Vision von Jesaja im Kontext und der Vorstellung alttestamentlicher Ordnung stattfindet. Das bedeutet, wenn hier gesagt wird, alle Völker kommen nach Jerusalem, um dort anzubeten, wir sollen uns nicht umschauen und erwarten, dass dort im Nahen Osten irgendwann jeden Sabbat, jeden Samstag und jeden Neumond die ganze Welt nach Jerusalem geht und da zusammen Gott anbetet. Das ist nicht die Aussage. Wir haben gehört, auch in der letzten Predigt von Jörg schon, wie das Neue Testament dieses Jerusalem aufgreift. Das Jerusalem von oben, das Jerusalem, zu dem wir gehören. Das ist eine Aussage davon, es kommt der Zeitpunkt, wenn Gott seine Herrschaft vollendet, dann wird jeder an jedem Ort zu jeder Zeit Gott anbeten, Gott ehren. Aus jeden Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern wird Gott geehrt werden. Gott rettet nicht nur die Heiden, das ist das Gewaltige im Text, und hier werden sich auch viele gestoßen haben, sondern er macht sie sogar zu Priestern und zu Leviten. Und ein Jude, wisst ihr, was er gedacht hat, als er das gelesen hat? Er hat gesagt, er wird ein Eunuchpriester, also ein Heidepriester werden. Gott wird alte Ordnungen sprengen, sagt das Alte Testament. Wenn wir ins Neue Testament sehen, geschieht genau das. Kennt ihr oder wisst ihr noch von Petrus, wie er knabbern muss, als Gott ihm sagt, ich bin auch der Gott der Nationen, geh zu ihnen, was ich rein nenne, ist rein und sie werden zum Gottesvolk gehören. Wisst ihr noch, wie Petrus dran knabbern musste? Und dann wird es im Neuen Testament noch gewaltiger. Da sind nicht nur einige, die Gott zu Priestern macht. Wer sind die Priester im Neuen Bund? Jeder einzelne Gläubige, in dem Gott wohnt, Wohnung genommen hat, ist Priester Gottes. Gott hat einen neuen Tempel aufgerichtet in den Herzen der Erlösten. Und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen ihnen. Sie sind alle gleich. Kein Unterschied mehr zwischen Heiden und Juden. Die Mission der Welt, die ist bis zu dir vorangerückt. Sie ist bis zu dir gekommen. Und ich denke, wir können uns hier motivieren lassen, auch selbst daran teilzunehmen. In unserer Umgebung die Herrlichkeit Gottes zu verkünden und zu erleben, wie Gott heute noch Menschen rettet zu diesem neuen Jerusalem hin und wie Gott sein Wort erfüllt. Lasst uns da ermutigen lassen, daran teilzunehmen. Ich möchte noch eins erwähnen. Einige sehen es als einen schändlichen Abschluss dieses Buches, dass der Vers 24 ganz am Ende steht. Deshalb betrachtet man sagt, ihr stellt euch eine Fußballpartie vor, da ist ein großer Sieger und da ist auf der anderen Seite einer, der eine riesen Klatsche gekriegt hat. Ich weiß nicht, die haben 10-0 im Champions League-Finale verloren. Und jetzt würde man die ganze Zeit auf die Verlierer schauen und sich über die lustig machen. Das ist der Vorwurf. Wie kann ein so großes Buch so enden, dass man nochmal auf die Verlierer quasi schämisch blickt? Es ist sicherlich unwürdig zu hoffen, dass die Feinde des Evangeliums niemals Buße tun und niemals gerettet werden. Aber es ist nicht unwürdig, dankbar zu sein, wenn Gott Gerechtigkeit schafft. Das ist nicht unwürdig. Unwürdig wäre es, wenn wir uns freuen an ihrem Tod, wenn wir uns freuen an ihrer Gottlosigkeit und uns wünschen, dass sie niemals gerettet werden. Das wäre unwürdig. Aber wenn Gott Gerechtigkeit schafft, dann ist es nicht unwürdig, den Blick darauf zu richten. Und so endet das Buch von Jesaja auch, wie es angefangen hat, mit Gericht und mit Hoffnung. Und auch dieses letzte Gerichtswort in Vers 24 soll uns nicht mutlos machen, weil in der ganzen Zeit ist dieser Text ein Aufruf, wenn du noch in bloßem äußerlichen Gottesdienst bist, so ist Hoffnung für dich. Hoffnung für dich, weil da ist, das hat uns Jesaja vorgestellt, dieser Gottesknecht aus Jesaja 52, 53, der für dich in den Tod gegangen ist, der deine Schuld getragen hat. Und wenn du zu ihm kommst und dich ihm anvertraust, ist für dich Hoffnung und Rettung und Zuflucht in diesem Jesus Christus. Und so ist auch dieser Text nicht hoffnungslos, aber er macht uns trotzdem Gottes Gericht deutlich. Es ist eine ernste Warnung. Und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gott ruft uns auf, aber wir sollen nicht in Rebellion verharren. Und so wollen wir uns erfreuen. Und ich hoffe auch, dass dich dieses Wort Gottes erfreut hat, wie Gott seine Herrschaft vollendet. Eine gute Nachricht für Gottes Volk. Amen. Lasst uns noch beten. Unser Vater, ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns redest und unser Herzen erfreust, auf der anderen Seite aber auch warnst. Herr, wir bitten dich, dass du uns Gnade gibst und Vergebung für unser Leben, wo wir im äußerlichen Gottesdienst gefangen waren oder gefangen sind und wo wir denken, du bist uns was schuldig und wir können durch gewisse Handlungen deine Gunst erwirken. Bitte vergib es uns. Danke dir, dass du uns in Christus ganz angenommen hast und uns alle Sünde vergeben hast. Bitte hilf uns, ganz auf sein Werk uns zu verlassen und ihm Vertrauen zu schenken. Und ich danke dir für die gute Nachricht, die du uns heute gegeben hast, dass du Wohnung nimmst in uns, dass du auf uns achtest. Danke für deinen Trost, den du uns gibst, dass in der Ewigkeit jedes Leid zu Ende ist. Danke dir, dass du uns da auch darin tröstest, dass deine Feinde vernichtet werden. Und wir danken dir, dass du dein Volk sammeln und zusammenbringen wirst. Danke dir für dein Wort, das uns Hoffnung schenkt. Amen.